Und wir sind live, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt einen Sonderdraftcast, einen Tag vor dem NFL-Draft. Wir hatten kleine technische Probleme, sind aber schneller fertig geworden als vor 2 Monaten. Wir, das sind Roman John und Christian Schimmel und Roman, noch ein paar Gäste, die hoffentlich dann auch in den nächsten paar Tagen reichlich im Bild sein werden. Roman?
Entschuldigung, ich war gerade
Wurde uns
dadurch schockiert,
abgelenkt.
weil ich vergessen hatte, meinen den YouTube-Kanal stumm zu schalten. Das heißt, ich hatte dich gerade doppelt auf den Ohren. Ja,
Kann nichts Schlimmeres geben.
wir haben 3 Gäste heute hier, die uns dabei unterstützen werden, diesen Mock-Draft kompetent durchzuführen. Wir haben zum einen Jan Wegwerth, wir haben Julian Barsch und wir haben zum ersten Mal quasi seine Der Draft-Premiere Mathis Oberbach. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Und jetzt dürft ihr einmal in der Reihenfolge, die ich euch gerade genannt habe, erzählen, wer ihr seid, wo man euch finden kann und wieso Football toll ist. Jan.
Und ich muss auch noch anfangen. Ja, moin, moin, ich bin der Jan. Wo findet man mich? In der Regel unter meinem Blog Triple Option. Gerne auch bei der Draft.de, bei Sportradio 360. Die College Daily Nuggets vor allem, ab und zu Sofa Quarterbacks. Warum Football toll ist, das übergebe ich an den nächsten. Ich weiß nicht, wer war der nächste?
Ach so,
Julian?
das ist super nett von dir, wirklich. Also, das finde ich sensationell. Ja, Julian Barsch, ich war letztes Jahr auch schon dabei. Ich glaube sogar an allen 3 Tagen. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall saß ich hier sehr lange vor diesem Bildschirm damals. Genau. Ihr könnt mich finden eigentlich vor allem auf Twitter, @JulianBarsch, weil ich momentan irgendwie gar nicht mehr so richtig irgendwo irgendwas publiziere. Hab aber mit dem Kollegen, der nach mir gleich kommt, schon mal einen Podcast gemacht, der One-Two-Punch. Kennt vielleicht der ein oder andere. Genau, das ist so mein Hintergrund zum Football. Und Football ist halt die geilste Sportart der Welt. Ich glaube, da muss hier nicht mehr so viel zugesagt werden.
Mathis.
Ich habe es in dieser Sekunde endlich hinbekommen, den Stream auf meinem iPad zum Laufen zu kriegen. Also, ich kann bestätigen, dass wir live sind. Ja, ich bin Mathis. Hi. Freut mich, dass ich hier sein darf. Muss ich jetzt noch sagen, warum Football geil ist?
Du kannst noch ein bisschen sagen, was dich so als Experte für uns qualifiziert. Also was du so machst.
Du hast mich als Experten eingeladen. Ich glaube, das ist Qualifikation genug.
Beides.
Qualifizierung genug.
Genau.
Naja, Football ist super. Das muss reichen. Enthusiasmus ist alles.
Genau.
Sehr schön. Ich würde sagen, genug der Vorworte. Wir können gleich anfangen. Die Teams wurden ja nicht wirklich ausgelost, aber halbwegs so verteilt, dass jeder in einer gewissen Regelmäßigkeit dran ist. Und wie dann der Zufall es so wollte, darf Julian gleich anfangen und uns erzählen, was er denn denkt, was die Cleveland Browns an 1 machen sollten, beziehungsweise machen werden.
Das geht jetzt schon los, so zeitnah?
Ja.
Okay. Ich hatte gerade irgendwie gedacht, so, nee, das passt. Ja, ich war tatsächlich sehr überrascht, dass ich jetzt hier die Browns bekomme, aber das ist ganz fein. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob sie das machen, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie einen Quarterback ziehen werden an 1. Ich glaube, das sind wir alle. Wir hoffen alle, dass sie das tun werden, weil alles andere wäre einfach nur selten dumm. Und trotz alledem, es gibt momentan viele Berichte, aber ich glaube, keiner weiß, was da wirklich passieren wird, gehe ich einfach nach meinem Board und da habe ich als dritten Spieler insgesamt auf dem Board und dementsprechend auch den ersten Quarterback Josh Rosen sitzen. Ich glaube nicht, dass das morgen Abend passieren wird, aber das ist mir ziemlich egal, weil das ist mit Abstand der beste Quarterback in dieser Klasse und daher darf der bei mir nach Cleveland.
Interessant, sag ich
Ja,
mal so.
er hat ja recht, muss man ja sagen. Er hat ja einfach recht, was er sagt. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Nein.
Und ich mag seine Einstellung auch noch. Da sind
Ich
die
auch.
Ansichten teilweise ein bisschen komisch drauf, aber ich finde den Typ einfach verdammt cool. Er hat echt Charisma und er kann ein bisschen Football spielen.
Aber hey, er macht den Mund auf und das ist eine Katastrophe. Und ich meine, wir haben das ja schon bei vielen Prospects irgendwie gesehen, die durch die Kanalisation gebasht worden sind, möchte ich fast sagen. Und was der sich anhören musste, stellenweise von Leuten, die halt noch nicht mal ein Wort mit ihm gewechselt haben, ist halt schräg. Aber gut.
Ja.
Ja, wobei, also wenn ich das sagen darf, du hast auch noch kein Wort mit ihm gewechselt.
Ja, aber ich bashe ihn ja dann nicht. Ich kann ja dann erstmal freundlich zu jemandem sein und erstmal das Gute im Menschen hoffen, bevor ich Leute runterschreibe, von denen ich keine Ahnung habe.
Verstehe, verstehe.
Ich glaube, er sonnt sich gerade ein bisschen in diesem Image, aber also die letzten Nummern fand ich dann auch ein bisschen weird, die davor eigentlich alle sehr cool, dass er sich jetzt irgendwie als der große Underdog darstellt, weil er nur an 2 gerankt war aus der Highschool hinter Ricky Town oder dann hinter Blake Barnett. Da dachte ich, naja, an 2 überhaupt im ganzen Land von allen Highschool-Recruits, das muss man jetzt nicht unbedingt als großen Diss irgendwie verstehen. Ich glaube, da hat er jetzt ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich finde ich den auch einfach sehr, sehr cool und ich glaube, der wird eine ganze Menge frischen Wind in die Liga bringen und ich hätte ihn auch gedraftet, wenn ich die Browns gewesen wäre und ich hätte ihn auch gedraftet, wenn ich die Giants gewesen wäre, die jetzt on the clock sind, aber das geht ja natürlich jetzt nicht mehr.
Was machst du jetzt?
Genau.
Was mache ich jetzt? Genau, das war meine schöne Überleitung. Also, ich werde trotzdem Quarterback nehmen und ich glaube, dass die Giants-Fans damit möglicherweise nicht so ganz zufrieden sind. Ich würde jetzt einfach, um die Boards ein bisschen durcheinander zu bringen, nein, mache ich nicht. Wir sollen ja irgendwie ansatzweise realistisch sein und da glaube ich, wenn Darnold an 2 fällt, dann ist die Chance, dass er es bei den Giants wird, relativ groß, wenn sie Quarterback nehmen, wohlgemerkt. Darum nehme ich jetzt Sam Darnold. Naja, also es gibt ja sehr viel Gerüchte, dass die Giants keinen Quarterback nehmen wollen. Der GM Gettleman hat das auch nochmal betont. Meine Meinung dazu ist folgende. Wenn man an einer so top-heavy Quarterback-Class die Chance auf einen Franchise-Quarterback hat und der eigene Quarterback derart alt ist wie Eli Manning. Wie alt ist er? 37? Irgendwie sowas. 7, 38? Das ist auf jeden Fall ja schon deutlich über die 35 hinweg. Dann muss man diese Chance wahrnehmen. Man weiß nicht, wann man die nächste kriegt. Man weiß nicht, wie viele Teams mit einem 6 und 10 kann man vielleicht irgendwie dann doch auf Platz 8 oder 9 oder was auch immer in der Draft-Reihenfolge landen. Hier geht es für mich rein, das Positional Value der Position Quarterback. Das ist noch nie so hoch momentan wie in der Geschichte der NFL. Ich hätte andere Spieler vor ihm, aber ich nehme jetzt Sam Darnold.
Was man ja von den Giants hört, ist, dass es ja Darnold oder Bust ist, was Quarterback betrifft, ne? Also, wenn Darnold an 2 noch da ist, ziehen sie ihn vermutlich, aber wenn er nicht da ist, hat man sehr oft gelesen, dass sie dann eher, also vielleicht kommt dann auch der Downtrade, ne? Also wir vielleicht sollten wir dazu sagen, ja, dadurch, dass wir heute nur eine Runde machen, wir machen das jetzt ohne Trades. Wird morgen nicht ganz so abgehen, aber das wäre jetzt in der Kürze der Zeit zu kompliziert.
Ja, also für mich im Endeffekt das, was Jan gesagt hat, kann ich auch nur unterschreiben. Also wenn die Giants an 2 keinen Quarterback nehmen, wäre das aus meiner Sicht eben eine schlechte Entscheidung. Auch wenn eben Quarterback dann nicht der Nummer 1 beste Spieler auf dem Board ist, aber eben Eli Manning ist, ich meine, auch 37, spielt wie ein 50-Jähriger, zumindest zuletzt. Und ja, also klingt vielleicht etwas gemein, aber er ist einfach nicht mehr so gut, wie er es früher einmal war. Vermutlich hängt das eben mit dem Alter zusammen, dass sein Körper da eben jetzt so langsam nachgibt. Und da wird es einfach Zeit, den neuen Franchise-Quarterback zu bekommen. Und Stichwort Franchise-Quarterback, Christian.
Ja, hier kommt der nächste No-Brainer. Ja, hier kommt der nächste No-Brainer mit Mayfield. Die Jets sind nicht für einen Running Back nach oben getradet. Punkt. So, ich glaube, dass die tatsächlich mit allen 3 Quarterbacks komfortabel sind. Oder sie wissen, dass die Giants keinen ziehen. Wobei, trotzdem, sie müssen sich im Klaren sein, dass jemand noch auf 2 traden kann. Also Buffalo oder vielleicht sogar Miami hat man in den letzten Wochen relativ oft gehört. Wobei, ob die bis an 2 hochkommen, weiß ich nicht. Arizona ist auch ein weiter Weg von 5-15. Aber vor allen Dingen um die Combine rum hat man sehr viel gehört, dass sie ein großes Interesse an Baker Mayfield haben. Und deswegen geht er hier. Ich habe offensichtlich auch andere Spieler höher. Der hat ein gewisses Bust-Risiko. Aber auch der ist einer, der mir vom Mindset echt gut gefällt. Das ist ein Baller. Das ist jemand, der dich in engen Spielen zurückbringt. Mir hat es gestunken, wie sie im Halbfinale ihm den Ball aus der Hand genommen haben, zum Teil, als es eng geworden ist. Hätte ich mir gewünscht, dass sie wirklich ihm ein bisschen mehr vertrauen. Und das ist hier der No-Brainer. Ich bin wirklich gespannt, was passiert, wenn Mayfield und Rosen auf dem Board sind. Also wer dann zu den Jets gehen würde. Weil dann wäre es für mich ein Flip, aber man hat halt sehr viel Mayfield gehört und deswegen geht er jetzt auch dahin. Genau, das war,
ja.
Kann jemand was zu sagen? Ansonsten wäre dann Julian mit den Cleveland Browns und dem zweiten Pick dran.
Ach Gott, ich bin ja schon wieder dran hier.
Volles Browns-Programm.
Ja, vor allem ist das, man merkt daran auch, also das haben Mathis und ich neulich auch gemerkt, wo wir dann mal so selber so einen kleinen Mock durchgespielt haben, einfach mal. Und ich finde, das ist immer, klar sieht man viele Mock-Drafts, aber wenn man es dann selber mal macht für so ein paar Teams, dann merkt man halt auch wirklich, was das eigentlich bedeutet, was für Gedanken man sich machen muss. Das ist irgendwie nochmal was ganz anderes, als wenn man sich die einfach mal durchliest. Und wenn ich jetzt sehe, die Browns, die ziehen einfach an 1 und ich bin jetzt schon wieder dran, das ist halt einfach so genial. Und ich glaube, ich würde mir hier als GM definitiv anhören, was für Angebote ich bekomme. Einfach weil ich zumindest auf meinem Board schon eine relativ gute, solide Tiefe habe in dieser Klasse und da schon noch später gute Spieler bekommen kann, machen wir jetzt hier nicht. Und ich glaube, ich bin mit Bradley Chubb an der Stelle auch sehr zufrieden. Ich finde den sehr, sehr gut. Ich finde den, der ist einfach ein sensationeller Pass-Rusher. Ich sehe, natürlich habe ich jetzt einen Myles Garrett letztes Jahr höher gehabt, aber nicht so krass höher, wie viele es sagen. Ich sehe jetzt gar nicht so einen krassen Unterschied zwischen den beiden. Und deswegen, also ist für mich definitiv ein Top-5-Spieler auch auf meinem Board und ich finde den absolut genial. Wird denen mega helfen.
Bin ich mal froh, dass jemand das auch sagt. Das, die ganze Zeit ist dieses Narrativ, dass der so viel unter Garrett ist. Das mag vom Ceiling her auf jeden Fall der Fall sein, weil er halt nicht der absolute Überathlet ist. Aber on-field ist der doch, also ist der nicht weit hinter Garrett sogar. Also ich würde sogar sagen, die letzte Saison von Garrett und diese von Chubb, da würde ich Chubbs nehmen, weil der auch inside gegangen ist. Der konnte ja auch, der ist ja auch gegen die Guards angetreten. Der hat sich überall durchsetzen können mit sehr verschiedenen Arten von Pass-Rush-Techniques. Von daher, Chubb ist für mich ein sehr, sehr safer Pick, soweit man das überhaupt sagen kann.
Also mir gefällt er ja auch wegen Positional Value. Und Chubb und Garrett auf zwei Seiten ist halt nicht so nett.
Vor allem auch bei einer Hinterhand. Also das ist einfach super.
Ja eben, also die Tiefe, die du dann da eben auch in deinem Pass Rush hättest in Cleveland, dann eben mit Ogba und Nassib noch dahinter und in der Mitte hat man ja auch mit Brantley und mit Drittrunden-Pick letztes Jahr.
Du warst Ogunjobi? Nee, ne?
Doch, genau. mit Ogunjobi. Ja. Auch eben Leute, die disruptive sind. Also, in Sachen Pass Rush wäre man da dann super aufgestellt in Cleveland. Ja. Und ich würde sagen, dann bin ich jetzt das erste Mal an der Reihe. Ich darf den Fifth Overall Pick für die Broncos einreichen. Und die haben ja gerade ihren Starting Running Back entlassen, CJ Anderson. Dementsprechend gehen sie hier jetzt nicht Quarterback, weil, Josh Allen will ich hier nicht sehen und Lamar Jackson kommen hier auch noch etwas zu früh. Ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich würde halt denken, wenn die ersten drei weg sind, dass die Broncos dann hier mehr in Richtung BPA gehen und für mich ist das dann eben Saquon Barkley, der Running Back von Penn State, einfach ja, einer der besten Running Backs wirklich der letzten Jahre, die rausgekommen sind und sollte der Offense, wenn denn auch nicht auf Quarterback, dann doch zumindest im Laufspiel helfen.
Wäre für mich als Chargers-Fan das ideale Szenario, wenn alle drei Quarterbacks von Broncos von Bord sind. Muss ich mal so egoistisch sagen. Mathis, die Indianapolis Colts, jetzt mit Chris Ballard im zweiten Jahr, einiges an umgestellt, vor allen Dingen in der Defense. Was glaubst du, was sie bei dem Verlauf, den wir jetzt hier haben, machen würden? Was würdest du tun? Was siehst du an Optionen für die Mannschaft aus Indianapolis?
Hey, ihr merkt ja, dass ich schon richtig redefreudig bin in diesen ersten 5 Picks. Also ihr habt natürlich alle 100-mal mehr Ahnung von diesen College-Spielern als ich. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass die Colts nicht an 6 picken werden, unabhängig davon, wer noch da ist.
Also glaubst du, sie gehen noch mal runter, oder was?
Ja, die haben so viele Lücken in ihrem Kader. Die müssten 12 Spieler in dieser ersten Runde draften, um aus diesem Draft so rauszugehen, dass sie nächstes Jahr in die Playoffs kommen könnten. ich halte das für unwahrscheinlich, aber weil ihr jetzt ja leider nochmal gesagt habt, dass wir nicht traden können, was übrigens für mein letztes Team nachher genauso nochmal kommen wird, picke ich jetzt den Spieler. Sie haben mit Andrew Luck den wichtigsten Spieler im Team ständig lange verletzt zumindest und gehen deshalb jetzt mit Quentin Nelson in die Offensive Line. Welche Position der spielt oder welche Position man pickt in der Offensive Line, der hilft immer, weil die Offensive Line halt einfach auch doch derbe schwach war die letzten Jahre und vernachlässigt worden war. Und ich glaube, damit macht man nichts falsch, Andrew Luck zu helfen, wenn er denn spielt.
Klingt nach einem guten Plan, würde ich sagen, für die Colts. Ja, also,
auf jeden Fall.
Die Offensive Line, auch wenn sie da natürlich in den letzten Jahren schon einiges versucht haben, trotzdem, ich sag jetzt mal, gehört sie nicht zu den Besseren der NFL. Ja. Vorsichtig ausgedrückt. Und Quentin Nelson sollte da auf jeden Fall helfen, sowohl eben Andrew Luck gesund zu halten, als auch das Laufspiel ein bisschen aufzubessern. Mit größeren Löchern. Und mein Board sagt mir jetzt gerade, Christian, du bist als nächstes mit den Buccaneers dran.
Ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass der Mattes mir die Entscheidung abnimmt.
Sorry.
Und dem, ja, erste Enttäuschung direkt. Und hier ein Defensive Back zieht. Und ich dann einfach den anderen ziehe. weil, also ich hätte auch über Nelson nachgedacht, weil die Buccaneers O-Line ist auch echt nicht wahnsinnig geil. Mein großes Problem ist, dass ich Minka Fitzpatrick und Derwin James wertungsgleich auf meinem Board habe. Die sind Neck an Neck. Und mein Ding ist einfach, ich gehe jetzt einfach mit dem Spieler, der für mich die größere Man-Crush war und ist, und das ist Derwin James, bei dem ich wirklich morgen versuchen werde, ihn nicht als Jalen Ramsey zu betiteln. Das ist mir in dem Draft-Prozess gefühlt 20 Mal passiert. Vermutlich, weil ich damals als Chargers-Fan den Ramsey unbedingt haben wollte. Ich bin jetzt mit Bosa nicht komplett unglücklich, könnt ihr euch vorstellen. aber also das Ding ist, die brauchen halt einfach noch einen Difference-Maker in der Secondary, und das können sowohl Fitzpatrick als auch Derwin James sein. Und ich gehe jetzt, wie gesagt, hier mit meiner größeren Man-Crush. Und das ist James. Deswegen geht er hier. Und dann wäre Jan mit den Chicago Bears dran.
Erst mit einer Frage an dich. Siehst du ihn denn ähnlich vielseitig wie Jalen Ramsey? Weil das würde ich jetzt nicht unbedingt tun.
Also James stelle ich nicht nach außen als Cornerback.
Warum? So. Warum? Das wäre jetzt nur. Das war nur eine Nachfrage, weil du ihn gerade in dem Bereich genannt hast. Bei Fitzpatrick kann man drüber nachdenken. Auch da sehe ich es nicht ganz so, aber da reden wir dann vielleicht drüber, wenn er gepickt wird.
Also ich glaube, dass James, dass du den auf allen Safety-Positionen gegebenenfalls sogar als Weakside-Linebacker aufstellen kannst. Ja. Ich sehe ihn nicht als Outside-Cornerback. Also da wäre auf jeden Fall eine weitaus größere Projection als Ramsey. Aber trotzdem ist er mir vielseitig genug. Wobei ich persönlich sagen muss, ich bin jetzt gespannt, wo Fitzpatrick morgen landet, wo er jetzt hier landet. Dieser Slide, der jetzt in den Medien bei ihm gekommen ist, habe ich persönlich auch nicht verstanden. Aber nee, da können wir dann was zu sagen, wenn der vom Board ist.
Ja, jetzt wird das nicht sein. Ihr habt mir die Chance, auf meinen Man-Crush, den du ja nun besser als die meisten anderen kennst, zu geben. Bei den Bears, ja, eigentlich wäre die Offense müsste mehr general überholt werden als die Defense. Das Problem ist, dass das Offense-Board hier einfach, gerade nachdem Nelson weg ist, relativ schlecht aussieht, meiner Meinung nach. Von daher, Difference-Maker in der Defense, Roquan Smith, Georgia. Die haben zwei Inside-Backer mit Kwiatkowski und Danny Trevathan. Das ist hier für mich vor allem eine Frage des BPAs, weil ich in den Top 5 habe. Weißt du, siehst das nicht so, Christian? Und ich weiß nicht, wie es bei Roman aussieht. Da können wir aber vielleicht morgen dann eher drüber reden.
Besser.
Besser. ich halte diese Brad Coleman The Film Room Nummer, dass er sich von gar keinen Blocks lösen kann, für relativ kurzsichtig. Das habe ich auch irgendwo auf meinem Blog schon mal länger ausgeführt. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Für die Bears spielt es eine Rolle, dass sie einen Linebacker haben, der vor allem als Nickelbacker sofort einen Unterschied macht, ab dem ersten Snap, der, wenn er einen, soll ich sagen, in der 3-4 einen kräftigen Linebacker neben sich hat, einen typischen Run-Stuffer, dann kann er eben diesen Linebacker in der 3-4 spielen, den wegen James Faurier bei den Steelers gespielt oder so, einen sehr, sehr variablen Linebacker, der upfield gehen kann gegen den Lauf an die Line of Scrimmage, aber eben auch sehr, sehr gute Coverage gehen kann, der Sideline to Sideline unterwegs ist, von daher wäre er mein Pick hier.
Ja, ich meine, dieser Nelson zu dem Bears-Pick ist ja irgendwie so der Standard-Pick. Ja. Ja. Auch weil der O-Line-Coach von Notre Dame ja jetzt bei den Bears ist. Das war für mich übrigens eine der besten Coaching-Verpflichtungen des kompletten Jahres. Also die produzieren da ja seit Jahren gute Offensive-Line-Spieler, und dieses Jahr wieder mindestens zwei, die gedraftet werden mit ihm und McGlinchey. Wir sind bei den 49ers und wir sind bei Julian.
Ja. Das finde ich jetzt gar nicht mal so einfach. Also wäre Nelson hier hingefallen, dann hätte ich ihn ja auch gezogen, auch wenn er nicht das, auch wenn es nicht das größte Need im Kader ist, aber ist einfach vom Value her zu krass. Ist aber nicht so. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er nach den Bears noch zu haben ist morgen. Wenn doch, dann würde es mich überraschen. Deswegen, also das ganze Linebacker, das Linebacker-Need, was ja auch ein bisschen von Ruben Foster abhängt, ich glaube, den werden wir dann nicht mehr sehen nächstes Jahr, aber Linebacker ist dann eben auch so eine Position, die eben dann vielleicht doch nicht ganz so ein hohes Need hat und nicht ganz so wichtig ist wie eben der Pass-Rush und gerade diese Leo-Position, die fehlt da bei den Niners noch, auch wenn sie jetzt halt, und das ist jetzt ein bisschen krass daran, die haben jetzt halt 3 Jahre in Folge Defensive Line in der ersten Runde gezogen und das jetzt wieder zu machen, oder Front 7 dann in dem Fall vielleicht auch, das ist halt dann schon krass. Aber ich mache es jetzt, glaube ich, tatsächlich trotzdem Reach ein bisschen, aber ich glaube einfach, dass es hier an der Stelle wichtiger ist und ziehe Harold Landry.
Ich finde nicht, dass das ein Reach ist. Also ich habe ihn eher mit der ersten Runde, aber trotzdem. Eine
größere Reaktion erhofft.
Ja.
Naja, bei mir, also bei mir auf dem Board ist es halt so, dass ich zum Beispiel einen Tremaine Edmonds, der eben dieses Linebacker-Need halt schon und da schon ganz sinnvoll für ist. Und ich meine, klar, über dieses ganze Pass-Rushing-Potenzial, da kann man jetzt diskutieren. Ihr habt im Podcast ja auch darüber geredet, dass ihr es nicht seht. Ich sehe es vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht, dass das jetzt ein Riesenfaktor ist und dass der jetzt diese Lücke da füllen könnte. Den habe ich jetzt halt schon dann 4 Positionen über ihm auf meinem Big Board, aber nichtsdestotrotz, ich sage jetzt hier, also die Note ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Wer jetzt eine 1,4 oder eine 1,5 hast, ist jetzt auch nicht so krass.
Ja, also hätte hier auch überhaupt nichts gegen Landry, wenn der tatsächlich Top 10 gehen sollte. Also im letzten Jahr hat er halt nicht so gut gespielt, weil er eben verletzt war. Ja. Natürlich ein bisschen dann die Frage, die sich die NFL-Teams stellen müssen, wie wahrscheinlich ist es, dass er sich wieder verletzt oder jetzt einfach mal eine längere Zeit fit bleibt, denn wenn er fit ist, ist er einfach aus meiner Sicht der beste reine Pass-Rusher dieser Draft-Klasse. Ja. Und jetzt darf ich gleich mit den Raiders weitermachen. Und für mich eigentlich hier relativ einfach, weil ich hier einfach mal die Needs komplett aus dem Fenster schmeiß und BPA gehe, weil hier Minka Fitzpatrick halt schon etwas weiter gefallen ist und deshalb geht er dann jetzt zu den Raiders, weil er zu gut ist, um ihn nicht zu picken, aus meiner Sicht zumindest hier.
Das ist natürlich spannend, wo man ihn da einsetzt. Man hat ja mit Joseph und Obi Melifonwu 2 hohe Safeties gepickt, aber ich würde ihn auch nicht.
Kann einer von den Coverage spielen?
Ja, also es ist im Endeffekt, ich glaube, als Raiders würde ich ihn sogar dann auf Cornerback erstmal ausprobieren. Ich meine, da haben sie Garyon Conley plus wen auch immer. genau, wenn du die eben anguckst mit Joseph und Melifonwu, Fitzpatrick wäre halt von denen auch nochmal ein besserer Cover-Safety. Also ich denke, wenn man da vernünftig Defense spielen will, sollte man es auch schaffen, die 3 zusammen irgendwie einzubauen. Ja. Jo, Mattis, Dolphins.
Ich wollte eigentlich vorher noch gesagt haben, dass ich Mock-Drafts für kompletten Quatsch halte. Ich finde das.
Ja, ist es auch. Deswegen machen wir das ja.
Ja, genau. Ich habe es letztes Jahr schon nicht mehr gemacht. Ich habe es dieses Jahr nicht mehr gemacht, mir irgendwelche Sachen durchzulesen, die andere Menschen picken. Vor allen Dingen so Menschen, die dann irgendwie ihren 7. Mock-Draft innerhalb von 4 Monaten rausbringen. Leute, entspannt euch mal. Sucht euch ein Hobby. Von daher freut mich, hier zu sein. Die Dolphins wollen eine neue Kultur, glaube ich, irgendwie installieren in ihrer Franchise. Von daher ist Dead Money eigentlich genau das Falsche, weil sie das ja die letzten Jahre immer sehr, sehr gut gemacht haben. Aber sie verzichten dann doch bald auf den Dienst von Ryan Tannehill, der übrigens mittlerweile schon 29 ist. Also ich finde es faszinierend. Der hat irgendwie noch nichts gerissen. Man hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass er ein junger Quarterback ist und trotzdem ist er bald 30. Ziehen also seinen Nachfolger, ich hatte das zu Julian letztes Mal schon gesagt, Lamar Jackson braucht nicht viel, außer einen Offensive Coordinator, der irgendwie ein bisschen outside the box denken mag. Und ich hoffe, und glaube, dass, beziehungsweise Offensive Coordinator in diesem Fall dann der Head Coach, dass Adam Gase bei den Dolphins das macht, deswegen Lamar Jackson an, wo sind wir, 12?
11
zu den Dolphins.
Stimmt. Geiler Pick.
Ja, nie.
ist mein zweiter Quarterback im Board, dementsprechend bin ich dann ein bisschen biased.
Darum ging es mir nicht. Ihr lasst mir jetzt irgendwie für den nächsten Pick sehr wenig Möglichkeiten.
Du musst hier nicht Wyoming gehen. Ja. Wir wissen alle, dass die Bills nicht an 12 bleiben werden morgen. Wird nicht passieren, im Normalfall.
Und ich muss jetzt mal kurz fragen, Jan, wenn ich dich da gerade zwischen den Zeilen richtig verstanden habe, denkst du tatsächlich, dass die Bills Lamar Jackson in Erwägung ziehen?
Nein, aber ich, also, ist andersrum. Die Bills haben diesen Glenn-Trade gemacht, um einen Quarterback zu ziehen, um in der ersten Runde weiter. Sie haben keinen weiteren Pick sich besorgt, sondern sie sind weiter nach oben in der ersten Runde eben mit den Bengals getauscht, um einen Quarterback zu ziehen. Ja. Das muss ich in einer Mockdraft in irgendeiner Form berücksichtigen, egal ob es mir gefällt oder nicht. Und da hätte ich mit der Jackson-Nummer, den ich seit sehr langem mein Man-Crush ist, wäre es einfach einfach gewesen. Ich hätte mir da irgendeine komische Begründung, warum er vielleicht doch dann ausruhen können und sagen können, naja, er ist auf meinem Board höher. Ja, aber da ihr mir gerade diesen Ausweg gegönnt habt, dass ich einen Spieler picken kann, der nicht aus Wyoming stammen muss, also er kommt auch nicht aus Wyoming, aber der auch nicht dort im College gespielt hat, dann nehme ich diesen Ausweg doch wahr, weil die Bills ja hier nicht bleiben werden, sondern nach oben traden werden, was wir alle wissen oder es zumindest versuchen werden. Und zufälligerweise sind alle Quarterbacks weg, die Bills auf Errechnung hatten, weil irgendwie ist der Allen da runtergerutscht oder was auch immer. Und nehme einfach hier den BPA für mich sogar relativ eindeutig mit Denzel Ward. Ich weiß, den haben viele, ich hatte mit Christian schon drüber gesprochen, nicht ganz so hoch. Für mich ist das ein Top-10-Spieler. Ist ein die Größe ist das Einzige, was ihn meiner Meinung nach von einem Elite-Prospect trennt. Ist einer der besten Man-Coverage-Corners. Ich möchte fast sagen, der letzten Jahre. Also die Hüften sind derart fluide. Er hat ein wahnsinnig gutes Footwork, er hat ein gutes Mirror and Match, also die ganzen Techniken sind da. Er muss ein bisschen lernen, sich öfter umzudrehen. Ich glaube, dass er einfach für jedes Scheme zu gebrauchen. Und wenn man irgendwo einen auf dem Island lassen kann, zwischendurch, auch wenn man sonst vielleicht mehr Zone spielt, dann ist das sicherlich auch nicht verkehrt und verschafft einem Optionen in der Defense. Von daher nehme ich jetzt Denzel Ward.
Vor allem ja auch, weil, also ich glaube, wir haben alle, dass der kleiner reinkommt nach dem Combine, aber 5'11", da ist es nicht ideal, aber haben dann halt Cornerbacks, die sind 6'0 oder 6'1 und da reden dann auf einmal alle von einer richtig guten Größe und der ist dann halt 3 Zentimeter größer oder 5.
Und er hat...
Und das ist nicht so athletisch.
Nee, und er hat halt eine Armlänge, die jetzt größer ist oder länger ist als die von einigen anderen Corners, nicht von allen, aber von einigen anderen, die als lange Corners gelten. Da können wir ja vielleicht gleich noch drüber sprechen. Von daher, so ganz, ganz groß ist der Unterschied nicht, wie er gemacht wird.
Mhm. Jo, Christian darf jetzt den Pick für Washington abgeben.
Ja, ich könnte gerade irgendwie eine Münze werfen. zwischen zwei Spielern. Man könnte hier natürlich jetzt einfach Josh Allen picken. Kleiner Scherz. Also man könnte hier natürlich über Mike McGlinchey nachdenken, weil Trent Williams irgendwie auch, gut, der ist noch gar nicht so alt, haben wir festgestellt, Roman, ne? Irgendwie 29 oder so, 30. Also quasi das Ryan Tannehill-Alter. Das war eine Überraschung. Wide Receiver werden sie nicht machen, hat auch hier wenig Value. Also ich überlege jetzt zwischen Tremaine Edmonds und Vita Vea. Sie haben zwar Zach Brown und Mason Foster geholt, das hält ich aber meiner Meinung nach nicht davon ab, hier einen jungen, entwicklungsfähigen Linebacker zu ziehen, zumal der mir in der 3-4 vermutlich noch ein bisschen besser gefällt. Und ich mag Vita Vea, ich habe einen Mega-Man-Crush auf den, ich würde den an 17 absolut feiern. Ihr dürft ihn trotzdem vorher ziehen, ich bin euch nicht böse. Aber trotzdem geht hier Tremaine Edmonds. Linebacker von Virginia Tech. Gut. Also, für mich fast BPA. BPA wäre, glaube ich, auf meinem Board schon eher wer gewesen, aber das ist halt. Ich gehe jetzt hier ein bisschen mit dem Positional Value. Und dann wäre Julian mit den Green Bay Packers dran.
Ja, und ich gehe auch, das ist für mich jetzt tatsächlich, oder ich muss das nochmal kurz überprüfen, aber das ist für mich relativ eindeutig, BPA und auch auf meinem Board schon Stil. Ich weiß, dass es auf ganz, ganz vielen anderen Boards definitiv andersrum ist, aber ich gehe mit Isaiah Oliver. Erstmal ist Cornerback ein klarer Need für die Packers und zweitens ist das mein Nummer 1 Cornerback auf dem Board und dementsprechend finde ich den super. Gerade diese Armlänge, die der Typ mitbringt, das hat man so in so vielen Situationen auf dem Feld gesehen. Da ist dann wirklich die Länge einfach ein Faktor gewesen für mich. Klar gibt es da noch einige Sachen, die der noch verbessern kann, aber es hat mir grundsätzlich schon sehr, sehr gut gefallen. Und hab den aber praktisch wertungsgleich, also wirklich so ein Ticken höher. Das ist die gleiche Grade wie Denzel Ward und ich habe einfach gesagt, ich sehe den nochmal ein Stück besser durch die Länge. Aber ja, also ja, Oliver zu den Packers.
Den bashe ich dann vielleicht morgen, falls er dann zu wird.
Das wird. Darüber kann ich reden.
Ein bisschen Schärfe müssen wir reinbringen.
Können wir morgen drüber diskutieren, das ist okay.
Jo.
Da liegt jetzt ein Quarterback, Roman.
Jetzt stecke ich hier in der Zwickmühle. Ich darf den Pick für die Cardinals abgeben und Lamar Jackson, mein in Anführungszeichen Standard-Pick für die Cardinals, ist schon weg. Und Josh Allen ist dafür noch da.
Do it.
Komm, Luke Falk.
Wer ist ein Rudolph Fassi Value? Gott. In der ersten Runde geht, gell?
Klarer First-Rounder, Christian, erinnere dich an die Diskussion. In jedem anderen Jahrgang.
Ja, nein, also die Cardinals haben ja gefühlt schon in jedem zweiten Interview gesagt, dass sie aggressiv einen neuen Quarterback suchen wollen, einen jungen neuen Quarterback vor allen Dingen. Und Bradford schreit eben Übergangslösung, deshalb tatsächlich schweren Herzens werde ich hier für die Cardinals Josh Allen draften, in der Hoffnung, dass man ihnen in der Wüste Accuracy beibringen kann.
Wobei wir uns auch, glaube ich, einig sind, dass die Cardinals auch viel versuchen werden, um nach vorne zu kommen morgen, oder?
Zumindest werden sie das Telefon wählen, ja.
Vielleicht auch viel versuchen, nach vorne zu kommen, um eben Josh Allen zu holen, wer weiß das schon.
Ich glaube, ich hätte den übrigens an 17 zu den Chargers gepickt. Auch wenn ich ihn nur Early Second habe, aber an 17 habe ich da, glaube ich, keine Bauchschmerzen.
Ja, der geht spätestens in dieser Region weg, aber eigentlich wahrscheinlich deutlich eher. Das ist der große Unterschied zwischen Scouts und uns als, Internet-Line-Analysten. Die sehen da einfach deutlich mehr drin.
Ja, und sie haben halt noch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Sie können mit den Leuten reden, sie können die Lernfähigkeit einschätzen. Sie können sich überlegen, dass ich glaube sogar, dass er vor Rosen gehen wird.
Kann ich mir gut vorstellen.
Bin ich mir sogar, zumindest nach dem, was man hört.
Ja. Ja, vor allem haben die Druck. Also das ist ja nochmal eine andere Sache. Also wir können hier einfach das machen, worauf wir Lust haben, weil wir jetzt hier unsere Möchtegern-Experten-Meinung haben. Und die haben halt da eine ganz andere Situation allein deswegen. Aber ja, stimme ich zu.
So, Mattes darf sich jetzt einmal in Ozzie Newsome hineinversetzen, der morgen seinen letzten Erstrunden-Pick abgeben wird. Und ja, Mattes, was wird er machen?
Ja, er wird so gut picken, dass er einen neuen Job bekommt und dann nochmal neue First-Round-Picks machen darf. ich wollte übrigens nochmal gesagt haben, also eigentlich halte ich ja Mock-Drafts für kompletten Quatsch, aber trotzdem. Spaß.
Hast du noch gar nicht, glaube ich.
Ja. ich wollte Ihnen noch irgendwas gesagt haben, aber ich habe es vergessen. Leider.
Traurig.
Doch genau jetzt, wo ich Julian hier gerade auf dem Bildschirm sehe. Bist du da gerade in einem Harem von 1000 Kissen umgeben? Das sieht sehr gemütlich aus bei dir.
Ist es auch, ist es. Ja. Maximal.
Und gleich frage ich Roman, was bei ihm hinter ihm zwischen den Fenstern auf diesem Poster zu sehen ist. Aber erstmal den Pick. Die Ravens haben fast so viele Löcher in ihrem Kader wie die Colts. Haben sich jetzt zwar irgendwie eine komplette neue Wide-Receiver-Gruppe geholt, trotzdem noch ordentlich Lücken. Und ich glaube, da könnten sie durchaus sich verbessern. Aber die Offensive Line genauso, denn wie auch bei den Colts und wie, jetzt wo ich drüber nachdenke, bei jedem Team ist der Quarterback der wichtigste Spieler. Und wenn der Quarterback 33 Jahre alt ist und 150 Millionen Dollar pro Jahr verdient für die nächsten 7 Jahre, dann muss man den schützen. Deswegen nehme ich, ich glaube, nach Quentin Nelson den zweiten Offensive Liner von Notre Dame. Allein den ich heute drafte, Mike McGlinchey für die Ravens an, er hat einen Überblick verloren, 17.
16.
Ja, ja, von mir aus halt 16.
Gut. Und damit Ronnie ist wieder vereint mit Ronnie Stanley, ne?
Genau.
Also, das ist schon ein sexy Pick. Der war ja lange Zeit der Right Tackle, als Stanley links gespielt hat und ist jetzt auf links gerückt.
Ja. Ja, ein Jahr, glaube ich. Ein Jahr
hat er Right. Ja, genau.
Ja, Christian, deine Chargers sind jetzt bei uns an der Reihe.
Meine Prediction ist ja hier übrigens für morgen Calvin Ridley, weil Alabama und weil Wide Receiver Reach und weil Ravens. Wobei, jetzt mit dem Signing von Crabtree vielleicht nicht ganz, aber...
Mir ist wieder eingefallen, was ich eben sagen wollte.
Ja, sag.
Ja, also du sagtest eben, man hört ja dieses und jenes und man hört, dass der Spieler dorthin gehen will und dass der Spieler dorthin gehen will. Ich habe alleine hier heute Abend schon gehört, dass 7 Spieler zu den Chargers gehen.
Das Ding ist ja bei den Chargers, ist ja, dass alles, was in den letzten Jahren an Picks prognostiziert war, es gibt ja Teams, zum Beispiel Armstead und Buckner zu den 49ers, das hatte man sehr oft gehört. Ja. Also du kannst es bei einigen Teams, liegt offensichtlich mehr raus. Bei den Chargers, sowohl Bosa als auch Mike Williams waren überhaupt nicht in der Debatte in den letzten beiden Jahren. Das ist das große Problem, weißt du?
Und das bedeutet, du möchtest jetzt alle Spieler in die Debatte reinbringen, damit sie dann den ziehen, den du eigentlich haben willst, aber heute nicht ansprichst.
Ich glaube halt nicht, dass mein Einfluss so groß ist. Das ist so meine Befürchtung, weißt du?
Debatte. Dafür war das, dein Gesicht war aber super. Also letztes Mal auf jeden Fall.
Bei Williams, ja.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Die ganzen Safeties auf dem Board war super. Ja. Ja, ich weiß nicht, mein großes Problem ist, dass Connor Williams da Knieprobleme hat. Boah. Könnte hier auch einfach für das, wisst ihr was, wir machen was anderes. Wir könnten jetzt hier Vita Wehr, ich kann mich gerade schon wieder nicht entscheiden, großartig, Christian. Ganz toll, man könnte ja auch mal vorher nachdenken. es gibt jetzt 3 Spieler, die für mich ernsthaft in der Debatte sind. Das ist erneut Vita Wehr, das ist Connor Williams, der Texas Offensive Tackle, den ich zwar wertungsgleich mit McGlinchey habe, aber den ich persönlich einfach einen Tacken stärker sehe. Ich verstehe nicht, woher der Talk kommt, dass der nur Guard spielen kann, keine Ahnung.
Armlänge, wie bei Scouts immer.
Ja, ja, aber das war für mich aber noch nicht im roten Bereich.
Nicht meine Meinung, aber ja. 33er Armlänge ist halt für viele schon grenzwertig oder unter der Grenze.
Und der sexy Pick für mich wäre hier Joshua Jackson, weil er halt in das Scheme von Bradley, glaube ich, super reinpasst und du dann Desmond King auf Safety stellen kannst. Aber wir gehen jetzt trotzdem BPA mit meiner Man-Crush und das ist Vita Wehr. Ich habe den an 7 auf meinem Board. Ich weiß, es gibt Leute, die den für einen Two-Down-Player halten. Ist er vielleicht im Moment noch. Ich denke, du solltest dich halt nicht mit der Masse, die er hat, so gut bewegen können. Und Mibane war nicht gut letztes Jahr. Und du kannst ein bisschen Geld sparen, wenn du den cuttest. Und deswegen Vita Wehr an 17 zu Chargers. Aber ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn sich das Board so entwickelt. Denn dann gäbe es mindestens 3 bis 5 Spieler, mit denen ich in dem Spot echt gut leben könnte.
Jo, ich glaube, da hat Christian jetzt selber schon alles zu dem Pick gesagt, was es zu sagen gibt. Jan ist jetzt an der Reihe mit den Seahawks.
Ja, jetzt, das ist ein bisschen schade, weil ihr mir gerade so die Targets weggepickt habt, die ich hier, würde ich sagen, besonders spannend gefunden hätte. Was tue ich?
Kannst du
Guard reachen? Ja, für mich wäre es kein Reach. Das wäre jetzt die zweite Möglichkeit. Connor Williams wäre übrigens auch sehr, sehr stark in der Verlosung. Mhm. Das andere Problem ist, sie haben ein großes Problem im Pass Rush, innen wie außen. Ob Avery nochmal zurückkommt, wirklich. Malik McDowell ist dann zumindest dort. Bennett, Sheldon Richardson. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, ob ich hier den sexy Pick nehme, den ich selber nicht so mag. Aber der würde sehr gut zu den Seahawks und ihrer wie soll ich sagen, Spark-Affinität passen, obwohl die Freecone wahrscheinlich zu schlecht ist. Ach, ich tue es einfach. Ich nehme Marcus Davenport von San Antonio.
Den gibt es auch, stimmt.
Ja.
Mit großer Begeisterung.
Ja, naja, es ist nicht mal. Also ich habe ein bisschen gehofft, dass, aber das war natürlich völlig illusorisch bei einer solchen Runde wie der diesigen, dass der Landry ein bisschen fällt. Sonst McGlinchey wäre ein Kandidat gewesen. Ich hätte jetzt noch ein anderer Kandidat, den ich viel höher habe, als er jetzt überall gehandelt wird, wäre halt Mo Hurst, einfach Inside Pressure sozusagen zu generieren, neben Jaron Reed und Shamar Stephen, die ja quasi dann Antec spielen könnten, aber aufgrund der grundsätzlichen, wie soll ich sagen, Affinität des Seahawks zu Athleten, zu denen Mo Hurst nicht gehört, Marcus Davenport, auf jeden Fall nehme ich den Davenport jetzt, aber ich selber würde es als GM anders tun.
Dallas, Roman.
Ja.
Hat der Jan dir den Gefallen getan, Mo Hurst auf dem Board zu lassen? Das weiß ich auch.
Ja, ja, und natürlich würde ich Hurst lieben gerne hier picken. Vor allem auch jetzt, wo vor kurzem ja rausgekommen ist, dass David Irving im Moment in Ärger steckt. Aber leider, zu meinem Entsetzen, musste ich ja die letzten Wochen feststellen, dass die Cowboys sich so gar nicht mit Hurst beschäftigt haben. Also weder bei den 30 Visits noch ein privates Workout mit ihm abgehalten haben. Deshalb gehe ich dann quasi hier auf die Variante 1b. Ein anderer Spieler, mit dem sie sich sehr intensiv beschäftigt haben in den letzten Wochen und der den Cowboys auch sehr weiterhelfen sollte. Ja, ne, über die kommenden Jahre, James Daniels von Iowa, der dann bei den Cowboys Left Guard spielen könnte, sollte, dürfte. Und ja, dann entsprechend die linke Seite der Offensive Line wieder so dominant sein würde, wie sie es seinerzeit mit Ron Leary da war.
Klasse Pick. Ja, sehe ich auch so. Aber zu Hurst nochmal ganz kurz, weil der, ich weiß, also so Pre-Draft-Berichte, ne, halten alle nicht so mega viel von, aber manchmal gibt es so ein paar Berichte, die jetzt halt auch einfach nicht sexy sind und wo man ganz klar merkt, okay, das kam jetzt nicht, weil der da jetzt gerade irgendwie Schlagzeilen mitmachen wollte. Und da ging es von Matt Miller um drei Spieler und da war Mo Hurst und da meinte er, Mo Hurst geht an Tag 3. Und da ja, dachte ich mir nur so, da war ich richtig verwirrt. Also entweder es ist jetzt wirklich noch was, wo die sich medical-mäßig Sorgen machen, wobei das ja eigentlich geklärt war alles. Aber da war ich richtig verwirrt, als ich das gesehen habe.
Also was mich irritiert hat, dass Mayock den aus seinen Top 5 Defensive Tackles rausgenommen hat. Da bin ich wach geworden, weil da gibt es ja keine sportlichen Gründe, jemanden jetzt aus den Rankings rauszuschmeißen, den du vorher bei 1 oder 2 hast. Also ich glaube auch, dass der aus irgendwelchen Gründen droppt. Und entweder ist es diese Herzgeschichte, die ja bei der Combine hochakut war, dann ist er erstmal geklärt worden 2 Wochen später. Oder ist es noch was komplett anderes? Weil, wie gesagt, sportliche Gründe, und ich habe ihn jetzt nicht so hoch wie viele andere, aber sportliche Gründe kann das nicht haben.
Bei Mayock muss man aber sagen, dass seine Rankings nicht seine persönlichen sind oder eigentlich auch nie waren, sondern immer die Rankings, was er hört, sonst bewegt sich nicht so viel am Ende. Das, was ich gehört habe, ist eben, er gewinnt ja vor allem mit, also disruptive, mit seinem wahnsinnig guten First Step, mit seiner Quickness nach dem Snap oder mit dem Snap, dass viele einfach der Meinung sind, er ist ja nicht der Überathlet, er ist kein Aaron Donald. Das haben auch die Tests gezeigt. Er ist einfach einer der, ein Technician, der sehr, sehr stark ist, was diese Snap-Addition angeht und was sein Burst angeht. Und dass viele glauben, dass er da in dem Bereich in der NFL Probleme haben wird, weil sein Spiel sozusagen wirklich fast nur darauf basiert. Ist das, was ich gehört habe. Ich sehe es anders selber, aber kann ja durchaus sein, dass dann
Scouts nachher. Ja, und dann könnte irgendwann in der 5. Runde ein Team für ihn hochtraden und dann spielt er.
Der fällt nicht aus dem 2. Tag zumindest. Das halte ich
für. Also, ich kann es auch nicht sehen. Also, wer fast schon so ein bisschen wie Grady Jarrett einst vor ein paar Jahren, der dann eben, ich meine auch, bis in die 5. Runde gefallen ist,
genau,
bis die Falcons ihn gepickt haben. Ist mittlerweile, ich glaube, ganz guter Spieler für die geworden. Aber ich würde sagen, machen wir mit den Lions weiter und Julian.
Ach ja, das bin ja ich. Ich hätte es schon fast wieder vercheckt. Die Lions, ja. Da müsste ich jetzt mal gucken. Ich hatte mir als Teamlead da auch nochmal so angeguckt, dass die Defensive Ender jetzt halt auch noch ganz gut vertragen könnten. Ist aber an dieser Stelle tatsächlich sehr, sehr schwierig. Vor allem Davenport habe ich jetzt tatsächlich, hätte ich hier auch nicht gezogen, aber selbst der ist ja schon weg. Man hat mittlerweile Eric Ebron nicht mehr. Deswegen ist Tight End jetzt auch nicht so ganz das schlechte, ganz die schlechte Position hierfür. Ja. Ich mach's jetzt einfach mal. Ist schon ein kleiner Reach auf meinem Board, aber ich mach das jetzt und ziehe Dallas Goedert, den Tight End South Dakota State. Bin aber selber nicht so super zufrieden damit.
Niemand hat so keinen Running Back gewählt.
Nee, das ist in der Klasse viel zu früh. Da gibt's einfach viel zu viel. Da trade ich auch lieber irgendwie in der zweiten Runde nochmal ein paar Picks hoch, wenn da noch jemand sitzt oder sowas. Das auf keinen Fall. Also Barkley kann früh gezogen werden. Und so gut ich die anderen Jungs finde, ich habe noch ein paar mehr in der ersten Runde, aber ich ziehe die da nicht. Also
bei mir ging es auch nur um meinen Amir Abdullah. Also ich könnte da schon einen ziehen, aber ich muss meinen kleinen Homer-Spieler sozusagen
behalten. Ja.
Okay, Mattis.
Aber Julian, sorry, wenn ich unterbreche, Roman. Aber Julian, ja. Du hast mehrere Running Backs in der ersten Runde und ziehst aber keinen davon in der ersten Runde.
Naja, ich habe die alle. Jetzt lass mal kurz gucken hier.
Ich halte Mockdrafts übrigens eigentlich für Quatsch, aber das nur am Rande.
Ich habe den mit einer 1,8, beziehungsweise ja 1,8 und 1,7. Also dementsprechend Ende erste Runde. Und ich glaube dann einfach, dass es an der Stelle dann das Positional Value dann halt einfach doch noch reinkommt und ich dann lieber halt irgendwie die Offensive Line Hilfe oder sowas hier, vor allem, wenn du halt wirklich so viele gute Running Backs hast und das, wir haben letztes Jahr schon über eine sehr, sehr gute Running Back Klasse geredet, würde ich dieses Jahr wieder so sagen, dementsprechend würde ich die Anfang der zweiten Runde vielleicht ziehen, aber ja.
Ja, das ist das Zeichen eines GMs, der seinen Job bald verlieren wird. Monatelang scouten, ein Big Board erstellen und dann, wenn er on the clock ist, doch noch alles umwerfen. Aber Julian, du bist ein ganz sympathischer Kerl, also werf dir nichts vor.
Ist okay, ist ja auch nicht mein Job. Insofern kann ich damit leben.
Ja, außerdem grille ich dich ja schon seit ein paar Tagen wegen deiner Rankings. Ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, ob ich verstehe, wie das zustande kommt. Ich merke übrigens gerade, ich folge dir nicht auf Twitter. Was ist das denn?
Das kannst du relativ leicht ändern.
Wieso folge ich dir nicht auf Twitter, Julian?
Weiß ich auch nicht, aber das kann daran liegen. Ach, jetzt hier, ich sehe es ja auch. Ich habe jetzt hohen Besuch auf meinem Profil, dass ich ein neues Profil erstellt habe irgendwann. Aber ich glaube, das tut jetzt auch nicht so viel zur Sache. Aber
ach so, ja. Du hast noch so einen Burner-Account, ne? So wie Roman. Ich bin dran, glaube ich, mit 21.
Mit 21 mit den Bengals, genau.
Also bei denen würde ich, vor allen Dingen, weil es finanziell und vom Alter her beim Quarterback noch mehr Sinn ergibt, Andy Dalton nicht morgen oder übermorgen rauswerfen, sondern noch während ich den Rookie-Quarterback anrufe, würde ich Andy Daltons Vertrag aufkündigen. Nun sind leider alle Quarterbacks schon weg. Deswegen Defensive. Ich als GM, ich würde bei den Bengals mal alle diese Vollpfosten, die immer ihre Frauen schlagen und illegale Substanzen zu sich nehmen, rauswerfen. Mhm. Braucht deswegen einen neuen Linebacker. Und weil Leighton Vander Esch, ich glaube, so spricht man ihn aus, einen coolen Namen hat und aus irgendeinem Kaff kommt, aus sonst wo, halte ich ihn für den nächsten großen Star-Linebacker, der vor allen Dingen, was den Charakter angeht, mal ein bisschen frischen Wind in dieses anderweitig, sagen wir, charaktertechnisch zweifelhafte Team bringt.
Das hast du jetzt schön vorsichtig formuliert.
Finde ich auch.
Das war ein schöner Pick.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ziemlicher No-Brainer in dem Spot. Also ja. Auf jeden Fall einer, den du halt, also du kannst dir noch über einen Guard nachdenken, weil O-Line in Cincy ist auch nicht so geil. Ich muss nur gerade drüber denken, Mathis, wenn Dalton gecuttet wird, unterschreibt er zwei Tage später einen 100-Millionen-Vertrag in Buffalo, ohne dass der auch nur ein Spiel macht.
Also erstmal kann ich mir das fast nicht vorstellen Weil die sich ja nun gerade AJ McCarron geholt haben, also die ganz offensichtlich darauf aus sind, einen Übergangs-Quarterback zu holen, für den, den sie dann draften. Und ich weiß nicht, wer an 6 die Buffalo Bills hatte, die, oder nee, an 12 sind die Bills.
Ich war das.
Genau, bei denen wir uns ja sicher waren, dass sie hochtraden und einen Quarterback draften. Deswegen glaube ich das bei Andy Dalton nicht. Und zweitens, ist der nicht auch schon 31 oder zumindest 30?
Ja.
Er hat auch noch nichts gerissen in seiner Karriere. Also, ja. Wenn dem jemand einen Vertrag gibt, so hoch dotiert, dann gehört der GM, genau wie Julian, direkt gefeuert.
Naja, der Hintergrund war halt der, dass er die halt in die Playoffs geballert hat, ne? Also, ich glaube, der ist in Buffalo für immer ein Held. Und sportlich war das natürlich ein Scherz. Also, das wird nicht passieren, klar.
In Buffalo ein Held?
In ja, Cincinnati. Natürlich. Der hat ja nee. Cincinnati hat die Baltimore Ravens geschlagen in dem letzten Spiel und dadurch Buffalo ein grandioses Playoff-Spiel zwischen Buffalo und den Jaguars gespielt.
Verzeihung, so weit reichen meine Synapsen nicht so spät am Abend. Du hast natürlich völlig recht. Ich glaube aber, dass das neue Regime in Buffalo zumindest auch noch ein paar funktionierende Synapsen hat und weiß, dass das aus sportlicher Sicht keinen Sinn macht, auch wenn man dadurch vielleicht der Foundation von Andy Dalton noch ein paar Dollar in die Tasche schieben kann.
Ja, die hat, glaube ich, nicht schlecht profitiert von dem, ich hätte fast gesagt, von einem der wenigen hellen Momente, die er in seiner, naja, so ganz schlecht war er auch
naja,
nicht.
Naja, Vorsicht.
Jan, du darfst jetzt mit den Bills direkt weitermachen. Denzel Ward an 12, jetzt an 22 mit einem Pick, von dem wir vermuten, dass er nicht da sein wird im Morgen, aber jetzt ist er nun mal da. Was machen wir?
Jetzt ist er nun mal da. Da werde ich kurz nachdenken und dann mich, also eigentlich ist das Problem, ist meine Nummer 1 wäre hier James Daniels gewesen und Leighton Vander Esch die 2, von daher wird das Ganze jetzt ein bisschen anders aussehen. Gibt zwei große Lücken, die eine ist Linebacker, insbesondere Inside Linebacker, die andere ist in der O-Line, weil da einfach mal 3 Starter weggebrochen sind. Glenn ist getradet worden, Eric Wood hat aufgehört, Richie Incognito hat aufgehört. Defensive Tackle könnte man auch noch überlegen, aber ich gehe jetzt sozusagen, nachdem ich an 12 mir den DPA gegönnt habe, wird jetzt ein bisschen Need-basierter gepickt. Ich hätte eigentlich Win, den Guard von Georgia, also der da Left Tackle gespielt hat, dafür aber zu klein und zu wenig lang ist, hätte ich deutlich vorher auf dem Board, aber da es einfach so gut passt, Richie Incognito wird ersetzt durch Will Hernandez. Das ist einfach 1:1 Brawler Guard von UTEP, von Texas El Paso, der bis über den Pfiff hinaus und vielleicht auch bis über die Grenzen des Erlaubten hinaus agiert. Ich möchte Hernandez jetzt nicht unbedingt zuschreiben, dass er charakterlich auch so ein Headcase wie Incognito ist, den ich überhaupt nicht mag und mochte, oder reden wir einfach deutlicher, den ich gehasst habe. Der hat mich ja auch schon bei Nebraska begleiten dürfen, wo er rausgeflogen ist, weil er sich irgendwie im Lockerroom mit irgendwelchen Leuten prügeln wollte. Will Hernandez ist auf dem Feld ein ähnlicher Spieler, abseits des Feldes hoffentlich nicht, zumindest weiß ich nichts davon und wäre hier jetzt der Pick für die Bills.
Und sagt, du meinst, Richie Incognito ist kein guter Mensch?
gibt unterschiedliche Meinungen zu. Ist ein ambivalentes Thema.
Das glaube ich nicht, dass es da unterschiedliche Meinungen zu gibt.
Das Problem ist, dass seine Teamkollegen, das hat man ja auch bei dem Jonathan Martin-Skandal, dass da einige seiner O-Line-Kollegen ihn dann auch immer in den höchsten Tönen loben. Ich mich frage,
spricht da nicht für die, ne?
What the fuck? Aber gut, so oder so, ich bin froh, dass er endlich aufgehört hat und was weiß ich, jetzt irgendwie der größte Trump-Supporter auf Erden wird und sonst nur Privatmann oder ähnliches, aber jedenfalls Will Hernandez.
Es gibt auch Menschen, die Trump unterstützen und nicht, weil sie den toll finden, sondern weil sie wegen ihm Kohle bekommen. Aber
dazu gehört Incognito nicht. Also zu denen, die dafür Kohle kriegen, aber er hat sich...
Nein, das hat jetzt auch mit deinem Trump-Kommentar gar nichts mehr zu tun. Ich meine nur, es gibt keine Menschen, die Incognito gut finden. Aber man kennt das ja auch aus Hollywood-Filmen. Der Bully hat ja auch immer Menschen, die ihn bewundern, einfach nur, weil er sie beschützt oder so, nicht weil sie ihn toll finden. Mhm. Den politischen Mock-Draft machen wir dann nächste Woche.
Oh, da bin ich dabei. Sehr gut.
Oh. Josh Rosen an 1.
Da hast du was angesprochen,
losgetreten, du.
Okay, ja, Mathis empfiehlt sich für weitere Aufgaben. Finde ich ganz großartig. Toller Einstand.
Ja, Markus Söder habe ich vorhin von meinem Draftboard gestrichen.
Macht dich jetzt nicht unsympathischer.
Weiter im Text. Ich will das hier nicht aufhalten.
Wir sind nur gerade so schön dabei.
Sorry.
Wer hat die Patriots? Ich glaube, du.
Chris. Ja, der Sympathikus.
Genau, du hast die ganzen coolen Teams.
Ich möchte sagen, Roman ist schuld. Wie eigentlich Roman bei der Draft, der immer schuld ist, wenn was nicht läuft. Nein. Spaß. Ich fand es gerade sehr gut, dass du so lange geredet hast, weil ich echt gerade... Also der Offensive Line ist natürlich hier eigentlich so das, der No-Brainer. Offensive Tackle. Auf der anderen Seite, die Tackle-Klasse ist tief und ich habe noch zwei Spieler in der O-Line, beziehungsweise auf Tackle, die mir hier gut gefallen würden. Und jetzt kommen wir, warum ich jetzt, jetzt O-Line nicht picke. Ich vertraue Kyle Van Noy nicht. Und auch wenn ich selber Rashaan Evans irgendwie nur Anfang der zweiten Runde habe, glaube ich, dass die Patriots total auf so einen Speed-Linebacker stehen, den sie sehr, sehr flexibel einsetzen können. Und deswegen geht zu Hightower, der ja auch ein Alabama-Spieler ist, jetzt Rashaan Evans dazu.
Ja, ist ja auch so eine von den Lieblingsunis von Bill Belichick, der gerne Alabama-Spieler draftet. Manchmal auch gerne so 3-4 Runden zu früh.
Das macht er vor allem bei Rutgers-Spielern, aber...
Ja, das ist dann die zweite Runde ist die Patriots. Zweite und dritte Runde ist Patriots-Runde. Wo nur, naja.
Auf ja. einer Skala von 1 bis 10, wie enttäuscht werden wir, wenn die Patriots zwei First- und zwei Second-Round-Picks haben und dann irgendeinen Linebacker draften, ohne irgendwas Spannendes zu machen?
Ja, also man liest ja zuletzt immer mehr, dass sie tatsächlich wohl darüber nachdenken, für Lamar Jackson hochzutraden. Als neuen Brady-Nachfolger, der dann in 4 Jahren wieder das Team wechselt, weil Brady immer noch da ist. Wäre natürlich... Interessante Konstellation, ja.
Das ist eigentlich, er spricht genau eine Sache dagegen, und zwar, dass ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das, was ideal für ihn wäre, aber ich hätte einfach so Bock, Lamar Jackson nächstes Jahr schon auf dem Feld zu sehen. Und das passiert da halt höchstwahrscheinlich eher nicht. Aber sonst wäre das schon ein bisschen unheimlich.
Also, bei Gimmick-Spielzügen vielleicht.
Aber ja, sonst. Ja. Mal ein bisschen Brady ein bisschen Pause geben, ne?
Steht 40 Minuten jetzt. Lass mal.
Aber ohne Scherz, der Evans-Pick ist, glaube ich, wirklich etwas, was in Real auch nicht unwahrscheinlich ist, weil Belichick steht auch auf diese, dass er ist kein gleicher Typ wie Jamie Collins, aber so diese bisschen sehr variablen Inside- und Outside-Linebacker, die sowohl covern können, die sowohl rushen können, die sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass ähnlich stark sind, nirgends was wirklich überragend, aber einfach ein Schweizer Taschenmesser, und das ist, glaube ich, genau das, was die Defense da auch braucht.
Ja, aber ich glaube persönlich nicht, dass die Patriots zweimal in der ersten Runde an den Spots picken, wo sie jetzt sind. Irgendwas wird sich da tun, und wenn sie von 31 runter traden. Roman, Panthers, nicht mehr mit David Gettleman, der jetzt bei den Giants ist, unterwegs. Auch gefühlt ein paar Löcher im Kader. Was machst du jetzt?
Eines von den Löchern stopfen. Denn Andrew Norwell ist ja weggegangen zu den Jaguars, und dann holen sie sich jetzt hier in unserem Mockdraft den Nachfolger dafür, Isaiah Wynn, den Guard von Georgia, ja schon eben von Jan angesprochen. Ja, sehr talentierter Spieler, leider ein bisschen zu klein, um Tackle in der NFL spielen zu können, und deshalb sehr wahrscheinlich eben auf Guard zurückgehen muss, hat er ja auch schon am College gespielt, und das ist dann hier die Wahl, meine Wahl für die Panthers.
Aber den kannst du als Swing Tackle auf jeden Fall spielen lassen. 6. O-Liner oder so bringst.
Ja, aber ich würde ihn halt als ersten Guard spielen lassen, anstatt als 6.
O-Liner. Ja,
ja. Das wäre es, wenn in der ersten Runde ein Sub-Offensive Package O-Liner gedraftet wird.
Ja. Naja, nicht lachen, das ist so ein bisschen Cam Irving-Style bei den Browns. Der hat ja nun auch, da hieß es ja, naja, der kann irgendwie alles spielen und für alle Platz. Mal gucken, wo er dann starten wird oder so. Hat auch nicht so ganz gut geklappt.
Gut, aber ich sag mal, mit der Prämisse reinzugehen, ihn nur 7 Snaps im Spiel aufs Feld zu stellen, ist schon mutig.
Wir müssen ihn resten. Er hat eine lange Karriere vor sich.
Ja, kann man auch denken.
Kommen wir zu einem Team, bei dem ich in Mockdrafts echt immer wieder Schwierigkeiten hatte, weil ich finde, es gibt schon ein paar Needs, aber es ist nicht, ja, es ist jetzt nicht so krass viele, die jetzt rausstechen. Das sind die Tennessee Titans und Julian ist dran.
Ja, genau, das habe ich mir gerade auch gedacht, dass die relativ wenig eindeutige Needs haben. Haben sich auch Malcolm Butler geholt. Da habe ich nämlich gerade Joshua Jackson gesehen. Ich bin mal gespannt, ob der da morgen zu dem Zeitpunkt noch auf dem Board ist. Den habe ich aber Ende der ersten Runde, würde den jetzt aber natürlich auch nicht ziehen. Und um bei Mattes vielleicht in der Gunst wieder ein bisschen zu steigen, in meiner GM-Fähigkeit, werde ich jetzt hier einfach BPA gehen und jemanden, den ich noch so eine solide halbe Runde höher auf meinem Board sitzen habe, ist Daron Payne. Defensive Tackle von Alabama, der genau das nämlich kann, wo wir eben bei Maurice Hurst auch drüber geredet haben, der kann eben aus der Mitte auch den Pass, für den Pass Rush sorgen. Das fehlt ihm vielleicht auch noch so ein bisschen, aber eben der Edge, den findest du jetzt gerade an der Stelle einfach nicht mehr. Und Daron Payne ist einfach ein super aktiver Spieler, also ich finde den sensationell. Ich glaube, das ist, ja, also wirklich ein richtig cooler Spieler, der auch richtig Spaß macht. Und dementsprechend muss ich ja eigentlich nicht so lange darüber nachdenken und finde das relativ coolen Pick. Ja.
Also der nächste Alabama-Spieler, der hier geht und hat sogar das Approvement von Mattes, was nicht viele Spieler jetzt bekommen hätten. und Jan ist mit den Atlanta Falcons dran, die gefühlt in den letzten 2-3 Jahren auch immer ein Contender waren und sich da vermutlich auch selber weiter so als Contender sehen in der NFC.
Ja, also da habe ich gerade das, wenn das so laufen würde wie jetzt, hätte das komplette Front Office gerade in den Tisch gebissen, weil da wäre die Karte mit Payne schon ausgefüllt gewesen, bevor dann irgendein dämlicher GM der Titans da ihn in die Suppe spuckt. Ja, das Need auf Defensive Tackle ist sehr hoch. Normalerweise geht man nicht davon aus, dass Payne hier noch verfügbar ist. Der klassische Pick ist Taven Bryan, der Florida Tackle. Ich gehöre zu denen, die seltener Boomer Bass Spieler gut finden und würde die Tackle-Position verschieben. Es ist ein Team, was außer diesem großen Loch eigentlich sehr komplett ist. Bei solchen Teams gehe ich gerne BPA. Was mich überrascht hat, ist, wie viele der Top-Corner sie eingeladen haben zu Private Visits. Und von daher gehe ich jetzt auch für mich ganz, ganz deutlich BPA. Ich weiß, dass andere das anders sehen. Und nehme Jair Alexander, den Cornerback von Louisville, für mich ein Borderline-Top-10-Spieler. Man muss ja auch immer bedenken, dass, gut, die haben jetzt DeMonte Casey auch als Nickel, aber dass Cornerbacks mittlerweile ja mehr als 2 dauerhaft auf dem Feld stehen, 3 bis oft auch 4 oder sagen wir mal, dann einer eben als D-Back irgendwie, der entweder eine Corner oder eine Safety-Rolle übernimmt. Alexander habe ich viel höher als die meisten anderen, wäre jetzt in diesem Moment mein Pick für die Falcons.
Ich glaube, dass der morgen Top 15 geht. Top 15 oder Top 17. Also, ich glaube, der ist echt ein bisschen. Ich habe ihn selber in der Range, wo du ihn jetzt gepickt hast. Also nicht ganz so hoch, aber der gefällt mir schon, hat mir schon echt gut gefallen.
Für mich nochmal mit Abstand Nummer 2 Corner. Von daher, okay. Also der ist nicht ganz bei Ward, den ich locker in den Top 10 habe. Und ihn habe ich knapp draußen oder gerade drinnen. Also ich finde Boards genauso wie ich mache ja diese Rankings nicht so wie ihr. Ich finde es wahnsinnig schwierig, weil das hängt so sehr davon ab, bei einem Team, was sehr viel Man spielt, da hat Josh Jackson für mich absolut kein First-Round-Grade zum Beispiel. Oh. Was soll ich dem für ein Grade geben? Was bin ich für ein Team? Darum halte ich mich da in der Regel raus, aber Alexander ist hier für mich, weil er auch eben in verschiedenen Schemes spielen kann, absolut klarer BPA.
Okay, Mattes ist dann jetzt an der Reihe mit den New Orleans Saints.
Ja. tja, man kann natürlich jetzt versuchen, bei Drew Brees noch irgendwie ein paar Jahre rauszukitzeln mit Offensive Line Hilfe. Ich weiß aber nicht, ob das so in dem Sinne dringend nötig ist. Der wirkt auf mich nicht wie einer, der groß nachlässt. Und wenn, dann wird er irgendwann einfach auch aufhören. So wie so ein Tom Brady zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass es Peyton Manning-artig irgendwann drunter geht. Und weil auch kein Quarterback mehr da ist, sehe ich auch nicht die Chance, dass sie hier ihn ersetzen, was ich mir theoretisch hätte vorstellen können bei den Saints. Deswegen mache ich jetzt das, was Julian, glaube ich, eben schon bei, wer war mein Pick vorher? Bei den Bengals kurz bei WhatsApp angedacht hatte. Und nehme Calvin Ridley. Nimm Ted Ginn raus, der nämlich bald auf Krücken läuft, weil er weit über 30 ist. Michael Thomas links, Cameron Meredith rechts und to Calvin Ridley in den Slot. Und die Saints können nicht nur gegen die Vikings im Divisional Round Matchup gewinnen, sondern auch gegen die Eagles danach und gegen die Patriots im Super Bowl, weil sie 45 Punkte pro Spiel aufs Scoreboard zaubern.
Ich mag den Pick. Ich mag den Pick wirklich. Wie weit fällt Ridley morgen? Geht er zum Ravens? Weil ich finde es eigentlich realistisch, dass er so weit droppt, weil ich finde die Wide Receiver Klasse in der Spitze einfach auch nicht wirklich geil. Ja. Aber wo glaubt ihr, geht der morgen? Oder geht morgen ein anderer Wide Receiver als erster?
Also ich hatte den, weil Mats das gerade gesagt hat, ich hatte erst gedacht, dass er den bei den Ravens hat. Die Ravens haben jetzt tatsächlich überraschend viel, also Talent, altes Talent, aber irgendwie sieht das doch nicht mehr so schlimm aus bei denen. Mhm. Aber irgendwie, man hat es ja letztes Jahr gesehen. Also letztes Jahr waren wir auch alle überrascht. Also klar waren das ganz coole Receiver, aber dass da echt drei Receiver in der Top 10 gehen, das war echt mega überraschend. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass der, also die Ravens sind, glaube ich, und es wird mich überraschen, wenn er aus den Top 16 fällt.
Ich glaube, das Problem ist bei den Receivern, dass man eben keinen absoluten Super-Prospect hat, der Ridley jetzt einfach auch nicht mehr ist, als der ja lange galt während der Saison. Aber man hat eine unglaublich tiefe Second- und Third-Tier. Also das, was alles zwischen zweiter und vierter Runde ist so tief wie selten, finde ich. Mit ganz, ganz unterschiedlichen Typen auch. Und ich glaube, dass da viele Teams einfach denken, da holen wir uns einen, der in unser System passt oder der eben, was weiß ich, entweder X oder Z Receiver oder im Slot spielen soll. Und dass man vielleicht, dass daher Ridley weiterfällt, als er eigentlich sollte, vielleicht.
Oder ein Team sagt sich, wir wollen den besten Route Runner haben, einen unglaublich gefährlichen Slot Receiver und wird deswegen früher genommen.
Und picken Deshaun Hamilton. Na gut. Nein, aber. Boah, nee.
Athletik, hallo.
Ja, richtig. Aber die hat Ridley ja nun auch sozusagen zumindest in den Tests, auf dem Feld ist er deutlich weiter, aber auch in den Tests hat er sich auch nicht unbedingt bewiesen. Ja. Das waren deutlich weniger Athletik auch als Deshaun Hamilton. Aber nein, der ist ja natürlich nicht in dieser Range, aber das kann ja sein, dass. Hört ihr mich noch?
Ja.
Hier ist irgendwie gerade das Bild ausgegangen. Das kann für fast jeden der vermeintlichen Top-Receiver gibt es ein oder zwei Runden später einen nicht so viel schlechteren Prospect. Natürlich einen schlechteren, aber nicht so viel schlechteren. Ich bin super gespannt auf die Wide-Receiver-Klasse, wie sich das kann ganz überraschend werden, weil da werden einige Teams sehr, sehr unterschiedliche Boards haben, weil die so nah beieinander sind.
Wer ist denn deine, ich weiß, du kannst das jetzt nicht so einfach sagen, aber wen siehst du denn jetzt so als Zweitbesten?
Warten wir vielleicht einfach noch den Pittsburgh-Pick ab, dann könnte ich ihn vielleicht für die Jacksonville Jaguars nehmen.
Das ist okay.
Es sei denn, er wird da genommen.
Ja, ja, klar.
Bin ich gespannt. Ja, ich darf die Steelers übrigens mocken und jetzt seid ihr schon so lange am diskutieren zu dem Pick von Calvin Ridley und irgendwie bin ich immer noch nicht so wirklich weiter, was ich jetzt für die Steelers mache. Ich meine, Steelers-Fans wollen ganz offensichtlich unbedingt einen Linebacker in Runde 1, allerdings Evans und Van Der Esch sind jetzt schon weg und der nächste Linebacker auf meinem Board wäre dann schon sehr, sehr stark im Reach-Bereich, würde ich ihn jetzt hier ziehen. Und ansonsten haben die Steelers tatsächlich so ein Team, wo einem die anderen Positionen nicht so wirklich mit Need anschreien. Und jetzt bin ich noch so am Überlegen, so zwischen zwei Spielern ein bisschen hin und her. Und tatsächlich, einer von denen ist auch ein Wide Receiver.
Und der ist ein Cornerback, oder?
Und der andere ist kein Cornerback.
Okay.
Aber irgendwie, ich glaube nicht wirklich, dass die Steelers in Runde 1 einen Wide Receiver ziehen würden. Weshalb ich entsprechend hier auf den anderen Spieler gehe, von dem ich denke, dass der der Defense trotzdem, auch wenn es kein Linebacker ist, nochmal helfen sollte, nämlich Jesse Bates. Der
Nice.
Von Wake Forest, der dann eben am Backend denen einen schönen Playmaker geben sollte. Ja, ich wollte fast sagen, wie ein Troy Polamalu, allerdings natürlich Jesse Bates, mehr der Free Safety Typ und nicht wie Polamalu der Strong Safety, aber toller Safety. Und wie ich schon meinte, eben aus meiner Sicht etwas, was auch der Steelers Defense helfen sollte. Und Jan, jetzt darfst du deinen Wide Receiver zu den Jaguars.
Einmal ganz kurz, also das fällt mir jetzt gerade noch dazu auf. Das wäre jetzt echt so ein Spot, und da würde ich jetzt einfach, würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt, weil das wäre jetzt, glaube ich, der eine Spot, wo ich mir das mit dem Running Back überlegen würde. Weil das jetzt einfach schon eine tiefe Klasse ist. Ich finde den Approach von den Steelers halt seit Jahren schon komisch, da immer nur wirklich einem Spieler irgendwie 90% aller Rushing Attempts zu geben, aber naja, wenn die da jetzt irgendwie, ich meine, da gibt es jetzt sicher unterschiedliche Meinungen zu, aber bei mir hast du dann da jetzt halt mit Ronald Jones und mit Darius Geis, sind schon beide ganz nett, ne? Also könnte ich mir schon, gerade einen Geist könnte ich mir da schon ganz gut vorstellen. Mhm. Deswegen, also das wäre, glaube ich, der eine Spot, wo ich mir das gut überlegen würde, ob ich da vielleicht die Richtung gehen würde. Gerade gar nichts mit deinem Pick zu tun, ne? Weil im Endeffekt ist Safety da sicherlich die sinnvollere Variante, aber ich glaube, hier könnte ich mir das vorstellen.
An Geist sind sie ja auch sehr, sehr interessiert gewesen. Die Frage, ich glaube aber nicht, dass sie Geist holen und sagen, wir machen ein Committee, sondern dann sagen sie, dann haben wir von dem Welttheater genug und tschüss.
Ja, fände ich aber auch. Also
könnte man nachvollziehen. Also sonst hätten sie sich nicht so intensiv mit First Round oder Early Second Round Running Backs beschäftigt, wenn sie nicht zumindest überlegen, in die Richtung zu gehen. Aber ich finde den Safety-Pick sehr gut. Ja. Ich hätte vielleicht einen anderen gewählt, aber das ist eine andere Frage. Ich bin überhaupt kein Fan von Jesse Bates. Aber ich glaube, vor allem das Need ist größer, als man denkt, dass sie da haben.
Wer wäre das dann gewesen?
Ich glaube, dass Justin Reed hier auch ein spannender Kandidat
ist. Ja, okay. Ja. Das ist der eine Reed-Bruder, der tatsächlich covern kann. Entschuldigung.
Den musst du sagen. Aber das ist ein bisschen auch eine Nuancenfrage, weil Bates hat vielleicht das größere Big Play-Potenzial. Das müsste man dann schauen. So, jetzt, wenn Jaguars Manager oder im Front Office sitzen würde, würde ich jetzt die Sektkorken knallen lassen, weil ich den Receiver kriege, den ich hier von Anfang an gewollt, nämlich DJ Moore von Maryland, von dem ich irgendwann Anfang der Saison mal schrieb, dass ich glaube, der wäre ein Superstar, wenn er irgendwo anders spielen würde und wenn er nicht 500 Quarterbacks hätte, die sich alle nach 3 Snaps verletzen und dann nachher die Saison mit einem Quarterback durchspielen musste, der eigentlich immer ein Recruit meiner Buffalo Bulls war, was ein bisschen vielleicht auch das Talentlevel aussah. Ein Spieler, den man wesentlich größer. Also ich habe mich dann gewundert, dass der gerade nur so ein bisschen über 6-0 ist. Also ich finde, der spielt wesentlich größer. Das ist ein Spieler, der nicht ein reiner Possession-Receiver ist, aber sehr, sehr viel, sehr gut Yards auf der Catch machen kann. Ich glaube, der wäre einfach für fast jede Offense ein Gewinn. Und darum, bei Receivern kann man leichter ein solches Ranking erstellen als bei Cornern. Zumindest gibt mir das so, dass ich sagen kann, dass eine gewisse Art von Receiver eigentlich in diesem System irgendwie vorteilhaft ist. Also wenn man entweder sehr gute Hände hat oder gute Routen laufen kann, einen guten Burst nach den Cuts hat, dann ist das eigentlich völlig egal, in welchem System, weil du wirst irgendwie deine Bälle kriegen. Und DJ Moore wäre hier für mich ein ziemlicher Stil.
Ja, also ich bin auch Riesenfan von DJ Moore. Würde mich auch überhaupt nicht beschweren, sollten tatsächlich die Cowboys ihn an 19 schon ziehen. Also
da habe ich nämlich mit gerechnet, als du das sagtest, dass du da Moore ziehst. Aber ja.
Ja, also wie gesagt, ist bei mir für mich auch so irgendwo in der Debatte mit drin. Ich würde mich da nicht beschweren, sollten die Cowboys ihn da ziehen. Ich mag ihn sehr. Und ja, sollten die Jaguars ihn bekommen, wäre es mit Sicherheit ein netter Pick für die Offense.
Wenn Cortland Sutton zu den Cowboys in der ersten Runde geht, wird Roman nicht so freundlich werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen.
Der wäre ja, also der ist ja bei den Jaguars durchaus im Gespräch, weil angeblich wollen sie ja oder suchen sie ja einen größeren Receiver. Ich halte das bei Moore und seiner Sprungkraft und seiner Physis für jetzt nicht ganz so entscheidend, den Unterschied. Aber insgesamt ist glaube ich, für die Jaguars, wenn hier einer dieser Receiver fällt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn greifen, wenn sie Robinson und Hurst verloren haben. Das war jetzt mein Reverse Crush wahrscheinlich, der da reingekommen ist. Jedenfalls, also Robinson und Hurst verloren und von daher könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie hier, wenn einer dieser Receiver fällt, die man vielleicht ein bisschen davor erwartet, dass sie dann zugreifen.
So, 3 Picks sind noch zu gehen. Die Vikings, Pick Nummer 30, Julian.
Yes, ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass die Vikings weiterhin Offensive Line Help gebrauchen könnten. Da freut sich dann auch der neue Quarterback Kirk Cousins drüber und die Running Backs. Und ich habe ungefähr in der Range leicht höher den UCLA-Tackle Colton Miller. Und deswegen finde ich, das passt ganz gut und ziehe den da an der Stelle.
Ist ein bisschen gemein, dass du mir den wegnimmst, weil das ist ja der Pick, der immer zu den Patriots gemockt wurde, um 31, ne?
Und auch hochwahrscheinlich ist, finde ich.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Colton Miller irgendwie sogar noch. Also, was ich so aus Seattle gelesen habe, mag man den wohl auch sehr. Da wäre für mich halt an 18 echt früh, aber.
Da passt er auch hin, auch so ein Spark-Monster.
Ja, halt wie halt, das sind halt. Es wäre auch kein NFL-Draft, wenn die Seahawks nicht für einen O-Liner reachen, den ich auf meinem Board halt niedriger habe. Ne? Also, soweit es bei Miller halt jetzt noch sich in Grenzen hält. Ich kann es kurz machen. Ich habe gehofft, dass einer von den beiden Tackles, die noch auf meinem Board waren, an 22 da fällt, 23. Sonst hätte ich da nämlich schon Colton Miller gezogen. So ist Connor Williams für mich halt noch da. Und das ist halt Nate Solder verloren. Ich glaube, dass Williams outside spielen kann. Er wird es auch müssen, weil die Interior Offensive Line von den Patriots ist eigentlich echt ziemlich gut mit Shaq Mason und mit Funay, dessen Vornamen habe ich jetzt gerade vergessen, Joe. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, Connor Williams kann Tackle spielen und ist jetzt auch mit BPA auf meinem Board. Also ich bin, glaube ich, einer der letzten Connor Williams-Verfechter und ich würde den an 17 auch mit Handkuss nehmen. Also wenn die Chargers glauben, dass er Tackle spielen kann. Auf Guard brauchst du den jetzt im Moment nicht. Wenn die Chargers glauben, dass er Tackle spielen kann, würde ich ihn an 17 auch ziehen. Und das lässt uns mit dem Super Bowl-Champion zurück mit Mathis, der Mockdrafts eigentlich gar nicht mag und blöd findet und eigentlich diesen Pick mit den Eagles, so wie ich es eben schon gehört habe, auch gar nicht wirklich durchführen will. Jetzt bist du aber nun mal trotzdem in dem Spot. Tut mir leid, Junge.
Ja, warum bin ich überhaupt hier, wenn du eh alles schon sagst, was ich jetzt sagen wollte?
Ja, ich habe es ja nur mal zusammengefasst, aber ich wollte jetzt das Feld für eine qualitativ gute Analyse überlassen.
Also, ich halte Mockdraft sowieso für Quatsch und habe ja auch überhaupt kein Draftboard. Von daher, ich bin schon längst mit meinem Latein am Ende, was Spieler angeht, die nicht in den ersten 5 bis 10 Picks gehen und keine Quarterbacks sind, die ich mir tatsächlich angeschaut habe. Ich bin mir tatsächlich genauso wie bei, kurzer Gedächtnis, bei den Colts an 6 relativ sicher, dass die Eagles hier nicht draften werden, einfach weil die Eagles ein sehr, sehr gutes Team haben und diese 5th-Year-Option mit dem 32. Pick, die durchaus noch einen Appeal haben kann für ein Team, was einen Spieler in der ersten Runde draften möchte. Also wenn jemand Mason Rudolph haben möchte oder Luke Falk oder sonst wen, dann jetzt. Ansonsten ist dieser Pick, glaube ich, erstmal nur, um eine Position noch zu verstärken oder zumindest für Tiefe zu sorgen auf einer Position, die ansonsten relativ gut besetzt ist. Ich nehme mal Cornerback. Da gab es letztes Mal einen, den Daryl Worley, der von einem Vertrag unterschrieben hat, aber dann gleich wieder entlassen wurde. Und ein Name, den ich immer wieder lese auf Twitter, ist Josh Jackson von Iowa. Ich weiß nicht, ob ich ihn zwingend in Verbindung mit den Eagles lese, aber man liest viel über ihn. Nimm einen Cornerback und du hast die größte Schwäche der letzten Jahre verbessert, weiß ich nicht, aber zumindest mal in der Tiefe verstärkt.
Ich sag mal, würde auf jeden Fall in das Beuteschema ja auch passen mit den größeren, langgewachsenen Cornerbacks, die sich die Eagles zuletzt geholt haben.
Und der hat hier Value. Entschuldigung, ich bin einer der letzten, also in dem Spot auf jeden Fall.
Ja, und dazu kommt ja auch, dass man letztes Jahr Sidney Jones sieht, der ja dann auch lange verletzt war. Und so holst du dir nochmal ein bisschen Sicherheit da rein. Also finde ich sehr sinnvoll, den Pick. Ja.
Das war dann jetzt unser Mock Draft. 32 Picks. Die erste Runde einmal fertig mit jemandem, der Mock Drafts nicht so wirklich mag und den anderen, die es doch gerne tun. Vielen Dank, dass ihr drei dabei wart. Nochmal zusammengefasst, Julian findet ihr @JulianBarsch bei Twitter. Jan ist @GianniVanzetti, wenn ich das gerade richtig ausgesprochen habe. Jan nickt und Mattis @MattisOB. Könnt ihr denen folgen und qualifizierte Meinungen zu NFL und College Football und Draft abbekommen. Vielen Dank, dass ihr heute hier reingeschaltet habt oder euch jetzt gerade die Wiederholung anguckt. Und ja, morgen ist Draft.
Morgen ist Draft. Schaltet ein.